Liebe Geschwister, jemand, der schon lange mit Gott im Glauben unterwegs ist, sagt mir, ich habe meinen Glauben noch mal ganz neu entdecken müssen. Ich glaube, ich habe bisher gar nicht richtig geglaubt. Ich habe meinen Glauben gelebt, aber es war gar nicht Gottes Glaube für mich. Ich denke, man sollte nicht so schnell sagen, mein Glaube war falsch, aber doch sollte man offen dafür sein, dass zwischen Gott und meiner Nachfolge immer noch mehr liegen kann, als das, was ich momentan glaube. Die große Gestalt des Propheten Elia lädt ein, einmal genauer hinzuschauen, wie das Menschliche und das Geistliche in uns sich zueinander verhalten, sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. Irgendwann einmal wurde Elia zum Propheten berufen, ein Sprachrohr Gottes in seiner Zeit zu sein. Es war die Blütezeit des Nordreiches in Israel, 200 Jahre, wo es wirklich mal so ein wirtschaftlich-militärisches Highlight gab mit der Prinzessin der Phönizier, war der israelische König verheiratet mit dem reichen Reich, dem starken militärischen Reich im Osten, den Aramäern, verbündet, war es sozusagen eine starke Zeit. Religiös dagegen war es eine große Krisenzeit, weil Ahabs Frau Isebel ihre kananäischen Gottheiten mitbrachte und für sie Tempel in der Hauptstadt Samaria errichten ließ. Und jeder war aufgerufen, die Götterstatuen zu küssen und zu verehren. Die Propheten, die das kritisiert haben, wurden zu Hunderten umgebracht. Einer blieb übrig im Untergrund, Elia. Eine starke Persönlichkeit, die sich zu schützen und zu wehren wusste. Am Ende seines Lebens, als er entrückt wird, er stirbt gar nicht ganz normal, sondern wird in den Himmel gehoben. Und sein Schüler Elisa nimmt Abschied von ihm mit den Worten, mein Vater, du Streitwagen Gottes und sein Wagenlenker. Wenn man das mal in die Militärsprache von heute übersetzt, würde das heißen, Elia, du Panzerfahrer Gottes. Das war Elia. Und was im Land geschah, das ärgerte ihn. Er fühlte sich persönlich angegriffen. Später sagt Ahab einmal zu ihm, du bist mein Feind. Und er ergreift die Initiative, er geht zu Ahab wie Weiland Mose zum Pharao und kündigt ihm eine große Plage an. 3 Jahre Trockenheit und Hungersnot. Es wird nicht regnen, bis ich es wieder sage. Seine Botschaft an Ahab und dann Gottes Botschaft an Elia. Suche schnell das Weite. Hau ab, ich versorge dich. In der Einsamkeit der Wüste im Osten und dann nachher noch am Mittelmeer in einer Kleinstadt wird er wundersam 3 Jahre lang versorgt, während die Trockenheit das Land plagt und die Hungersnot. Und dann geht Elia wieder zum König und fordert ein Duell am Berge Karmel. Alle über 800 Priester der kananäischen Gottheiten gegen ihn, den Propheten Jahwes. Und das alles vor den Augen des gesamten Volkes als ein großes Schauspiel. Der wahre Gott soll Feuer vom Himmel schicken auf das bereitliegende Opfertier, sei es für die Kananäer oder für Jahwe. Die heidnischen Priester beten zu ihrem Gott. Sie steigern sich in Ekstase, sie ritzen sich die Haut, um ihre Götter zu beschwören. Und Elia hat seinen Spaß. Er macht sich regelrecht lustig. Ihr müsst lauter beten. Gott ist beschäftigt. Der hat viel zu tun. Der kann euch auf eure Worte hören. Nehmt euch mehr Zeit. Konzentriert euch. Er ist vielleicht gerade verreist. Er kann euch nicht hören. Elia kostet dieses Schauspiel aus, genüsslich. Und am Ende des Tages dann, als er gefragt ist, das Feuer vom Himmel zu erbitten, steigert er die Spannung noch einmal und sagt, nehmt 12 Eimer Wasser, kippt sie über mein Opfertier. Und dann betet er im Namen des Gottes von Israel und sein Gebet wird erhört. Ein gewaltiges Feuer frisst das Opfertier und das gesamte Wasser völlig auf. Das versammelte Volk ist nicht nur beeindruckt, sondern erstarrt voller Ehrfurcht, fallen auf die Knie und beten an, jetzt wieder ihren Gott Jahwe. Und im Rausch dieses Ergriffenseins befiehlt ihn Elia, greift die Propheten und bringt sie um. 850 Mann. Ahabs oder Gottes Rache an Ahab für die Ermordung der Propheten oder vielleicht auch so ein Stück weit Elias Rache für seine Kollegen, Kann man das trennen, das eine vom anderen? Liebe Geschwister, Elia war ganz in seinem Element. Er kämpft voller Leidenschaft für die Sache Gottes. Sein kämpferisches Naturell und sein Auftrag für Gott verschmelzen so miteinander. Es kommt mir sehr vertraut vor. Da ist ein Projekt, was einen so ganz fordert, eine herausfordernde Idee, und man wird eins damit. Etwas, wo man sich ganz reingeben kann, menschliche Begeisterung und geistlicher Auftrag zu einer Einheit verschmelzen. Das fühlt sich gut an. Ich werde gebraucht, ich kann was bewirken, ich kann stolz sein, wenn es nachher am Ende geschafft ist. Schnell identifiziert man sich dann mit seinem Auftrag. Elia, der letzte Prophet Jahwes, kämpft wie der letzte Mohikaner oder wie The Last Samurai. Er sieht sich in der Rolle des herausgeforderten Helden und erringt einen sagenhaften Sieg für die Sache Gottes. Und doch, vielleicht auch so ein Stück weit für seine eigene Sache. Wie würde denn ein Sieg Gottes aussehen? Vielleicht auch ganz anders. Vielleicht, indem König Ahab seine Schuld eingesteht und in Sack und Asche Buße tut und umkehrt zum Gott Israels. Ob solch ein Sieg im Horizont des Ahab, des Elia überhaupt gelegen hat. Er, der auch vorgeprägt war von dem, was ihm angetan wurde. Welche Siege sind in unserem Horizont für die Sache Gottes denkbar? Lassen wir uns auch von der Welt die Maßstäbe dafür aufzwingen, wie ein Sieg auszusehen hat. Der Mord an den Propheten muss gerecht werden, also sowas Ähnliches. Oder sind wir offen dafür, dass bei Gott ein Sieg ganz anders aussehen kann, so wie auf Golgatha, wo überhaupt nichts nach Sieg ausgesehen hat. Aber das war das, was Gott auf die Tagesordnung gesetzt hat. Die Entscheidung darüber hängt sehr stark davon ab, ob unser menschliches Naturell vorgibt, wie der Sieg zu sein hat, wohin wir geistlich auch wollen, oder ob Gott das vorgibt. Gibt unser Naturelles vor, der Kämpfer, der will natürlich kämpfen, der Denker will Pläne erstellen, der Künstler, der will zaubern. Oder ist es jemand, der gelernt hat, auf Gott zu vertrauen, zurückzustecken, aufmerksam zu bleiben, hineinzuhören in Gottes Welt, in sich selbst, Gottes Stimme in uns, sein Geist, und dass wir uns von Gott dann dafür gebrauchen lassen, worauf er es abgesehen hat. Dass der Kämpfer auch Gott mal kämpfen lässt und Gott macht es besser. Dass der Denker auch mal anfängt zu kämpfen, wenn es gefordert ist. Und dass der Künstler vorher erst mal nachdenkt, bevor er einfach probiert. Gott hat uns seit Pfingsten den Heiligen Geist gegeben, so wie den Königen und Propheten im Alten Testament. Und der will seine Gaben in uns entfalten. Und die sind nicht immer identisch mit unseren natürlichen Gaben. Und das heißt, Mann Gottes zu sein, Frau Gottes zu sein, immer noch offen zu sein, dass was ganz anderes werden kann, als was mir so auf der Seele liegt. Elia hat das Duell gewonnen. Das war für Israel ein starkes Zeichen, aber Ahab und Isabel hat es nicht beeindruckt. Ganz im Gegenteil. Der Widerstand der Königin wurde noch stärker. Die Antwort kam prompt, ein Bote: Was du meinen Priestern angetan hast, morgen um diese Zeit wirst du genauso tot sein. Und wie reagiert Elia? Ja, der hat vor dem König keine Angst gehabt, der wird doch vor der Königin sich nicht schrecken lassen. Weit gefehlt. Elia wird von einer abgrundtiefen Angst geprägt. Die Drohung der Königin trifft ihn tief ins Mark. Luther übersetzt, er läuft um sein Leben. Er hat für Gott gekämpft, er, Elia, der letzte Prophet, aber jetzt ist seine Kraft am Ende. Die Akkus sind leer, sowas von leer. Ein Gedicht beschreibt das, der Riss kommt plötzlich. Der Abgrund, in den du starrst, ist unergründlich. Die Urgewalt deiner gottverlassenen Verzweiflung erfasst dich mitten in deiner Selbstüberschätzung. Deine Seele stürzt und stürzt und stürzt. Leben zerschellt, Glauben zerbricht. Scherben, Zeugen von Fall und Verzweiflung. Einer wusste, dass du scheiterst. Einer wollte, dass dein Glaube überlebt. Einer hat für dich gebetet. Das Gebet Jesu für mich. Es ist wie ein Netz unter dem Seiltanz meines Glaubens. So beeindruckend hat ein Florist und Mitglied in der Selbitzer Kommunität, Freundeskreis, diese Gefühlslage jetzt nicht bei Elia, sondern bei Petrus nach seiner Verleugnung Jesu in Worte gefasst. Aber diese Handschrift, die Jesus nach Ostern Petrus gegenüber spüren lässt, ist genau dieselbe Handschrift, die Gott hier jetzt Elia gegenüber zeigt. Ein Gott, der sanft seine Hand unter uns hält, wenn wir auf dem Seil zur Höchstform unserer Kunststücke auflaufen und abstürzen. Elia läuft um sein Leben bis zur Grenze, will sterben. Ich bin ein Versager. Was ich geleistet habe, war vergeblich. Frustra. Ich bin frustriert, leergebrannt am Ende. Und dann tritt Gott auf den Plan, der bisher nur reagiert hat und das gemacht, was Elia befahl. Jetzt, wo Elia mit seinem Latein am Ende ist, wo er sich verwirklicht hat und sieht, wie nachhaltig sein Duell war, jetzt beginnt Gott zu handeln. Nicht als der große Befreier Israels, sondern Gott handelt jetzt als Seelsorger an Elia. Und der braucht jetzt Kraft am Leibe, schlafen und essen und trinken und nochmal schlafen und nochmal essen und trinken und dann Bewegung hin zu einem geistlichen Zentrum, wo er auftanken kann, wo er Gott nochmal ganz neu erleben kann. Horeb, der Ort, wo die Gottesgegenwart besonders ist, wo Mose berufen wurde in sein Amt, wo das Volk Israel die 10 Gebote überreicht bekommen hat. Dort legt er sich zur Ruhe und hört dann diese Stimme, die ihn dort in der Höhle erfasst. Und sie klingt so wie eine Stimme der Schwester an der Anmelderezeption. Was fehlt denn Ihnen? Warum sind Sie hier? Und Elia erzählt die Anamnese seines Zustandes. Wir haben es vorhin gehört. Er erzählt von seinem Eifer für Gott und dass er jetzt praktisch verfolgt wird, sein Leben auf dem Spiel steht. Und die Schwester an der Rezeption sagt, gehen Sie bitte ins Wartezimmer, der Arzt wird sich um Ihren Fall kümmern. Und da kommt auch schon ein stattlicher Herr Doktor, groß gebaut mit Stethoskop, redegewandt mit viel Latein, umgeben von einer großen Pflegerschar und alle Patienten schauen gebannt auf ihn und auch Elia geht schon hin zu ihm, aber die Schwester an der Rezeption sagt, nein, nein, das ist er nicht. Auch andere gewaltige Persönlichkeiten kommen vorbei, wir haben es gehört. Etwas, was Elia schon sehr beeindruckt. Einer konnte Felsen zerbrechen, der andere löste ein Erdbeben aus, der andere hat ein Feuer, vernichtendes Feuer ausgelöst. Und immer sagt die Schwester, Sie können wieder Platz nehmen, das ist noch nicht der Richtige. Und dann kommt ein weißhaariger alter Herr, ein kleines Männlein mit aufmerksam interessierten Augen, so wie ein stiller, sanfter Windhauch und wendet sich an Elia, was führt dich hierher? Und nun steht Elia persönlich vor seinem Gott. Seinem Gott, der so ganz anders war, als er ihn sich vorgestellt hat, aber auch so, als ihn man ihn beschrieben hat, wie seine Vorfahren ihn beschrieben haben, wie er 400 Jahre zuvor dort am Horeb auch erlebt worden ist, als das Unwetter der Felsen gespaltet hat, als das Erdbeben, als das verheerende Feuer. Das war damals so und Elias, der Panzer Gottes, erlebt das, Panzerfahrer Gottes, erlebt das hier so ganz anders. Ein Gott, der nach seinem Zustand fragt und Elia wiederholt seine Anamnese noch einmal wortwörtlich und ihm wird bewusst, ich habe geeifert für Gott. Und Gott stellt jetzt keine Diagnose, stürzt ihn damit noch in ein tieferes Loch, sondern verordnet sofort die Therapie, gibt ihm mehrere große Aufgaben, auf die er stolz sein kann, den König in Syrien zu salben, einen Nachfolger von Ahab zu salben, sich selber einen Nachfolger zu suchen. Aber all diese Botschaften vereinen so ein bisschen diese Botschaft, Elia, du musst lernen, loszulassen. Die Rache ist mein. Ich werde das Haus Ahab richten. Und Elisa übernimmt künftig deinen Job. Du gehst erstmal in Ruhestand, bis ich dich wieder brauche. Erst Jahre später ist es dann soweit. Gott beruft Elia, geh zu Ahab und kündige ihm das Gericht an. Denn seine Frau hat einen Mann umbringen lassen, der nicht bereit war, Ahab sein Grundstück zu verkaufen. Und Elia geht hin und kündigt ihm und seiner Frau für diesen Mord und für den gesamten Götzendienst, den sie ins Volk gebracht haben, einen grausamen Tod und die Ausrottung des eigenen Hauses an. Und nun ist es seltsam. Das Wort des Elia trifft bei Ahab auf fruchtbaren Boden. Er zeigt Reue, er geht in Sack und Asche, fastet und bittet Gott, den Gott Israels, Jahwe, um Vergebung. Ahab, der große Götzendiener. Wer hätte das gedacht? Elia wahrscheinlich als allerletzter. Aber Gott sagt jetzt zu Elia, geh noch einmal zu Ahab und sage ihm, ich habe dein Gebet erhört. Die Strafe wird kommen, aber jetzt noch nicht zu deinen Lebzeiten. Dieser letzte Auftrag an Elia in Rückblende zu seinem großen Auftritt beim Gottesurteil auf dem Karmel macht diesen Unterschied deutlich. Auf dem Karmel bewirkt ein Mann Gottes im Sinne Gottes etwas Großes im eigenen Auftrag. Jetzt aber, wo er im Auftrag Gottes handelt, bewirkt er noch Größeres: Buße und Umkehr beim König. Was Elia hier lernte, war: Ich kann mit Gott Großes tun und Gott steht zu mir als sein Werkzeug, sein Mitarbeiter. Darauf kann ich mich verlassen, wenn ich in seinem Namen handle. Aber noch größer wird der Segen und auch die Wirkung, wenn ich nicht nur mit allen guten Absichten mich selber verwirkliche, sondern Gott den Vorrang lasse. Und noch mehr, wenn wir beide eine Einheit sind. Das Neue Testament umschreibt das mit den Früchten, die der Heilige Geist in uns wirkt und reifen lässt. Gehorsam, Liebe, Demut, Geduld. Da, wo diese Früchte gewachsen sind, ist diese Einheit zwischen mir und Gott noch eine ganz andere, als wenn ich nur hingehe und in Gottes Namen die Gaben, die er mir gibt, anwende. Liebe Geschwister, blicken wir nochmal zurück. Die Geschichte des Elia fragt uns, was ist mein Selbstverständnis als Mitarbeiter Gottes? Prägt mein natürlicher Charakter meinen Dienst? So bin ich, so mache ich das halt. Oder prägt das Hören auf Gott und die Einheit mit ihm und das gemeinsame Wirken mit ihm mein Handeln, wo ich dann noch unendlich mehr erreiche, als wenn ich nur alleine losziehe? Und zweitens, wie sieht es mit der Trennung aus zwischen meinem persönlichen Gottesglauben und unserem Dienst? Definieren wir uns nur darüber, was wir für Gott leisten, oder sind wir das, was wir in Gottes Augen sind, seine geliebten Kinder, egal was wir leisten, egal ob wir missraten sind oder ob wir der ganze Stolz Gottes sind? Diese Trennung zwischen meinem persönlichen Glaubensleben und meinem Dienst immer wieder im Blick zu behalten und auseinander zu bekommen. Ja, Gott segne uns, so ein Mann Gottes zu werden, wie Elia am Ende nachher geworden ist. Amen.